Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie nennen sich Visionäre, bauen Plattformen, Raketen oder ganze Weltbilder, die sogenannten Tech-Bros, von denen die wichtigsten bei Donald Trumps Amtseinführungsspalier standen. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Peter Thiel oder Sam Altman. Der Deutschlandfunk-Podcast Tech-Brotopia hat sich diese Brüder genauer vorgenommen, hat nach ihrer Ideologie, ihrem Einfluss und den blinden Flecken einer Szene gesucht, die sich selbst gern als Zukunft verkauft.
Greatest capitalist in the history of the United States of America.
Im Sommer kam der Podcast Tech Brotopia raus. Was seitdem geschah? Das ist eins unserer Themen in der kommenden Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Iranische Filmschaffende erzielen weltweit höchste Auszeichnungen, doch in ihrer Heimat droht ihnen die härteste Repression. Ein prominentes Beispiel dafür ist der renommierte Regisseur Jafar Panahi, der bereits zu 6 Jahren Haft und einem Berufsverbot verurteilt wurde. Nun steht sein Landsmann, der Dokumentarfilmer Jafar Najafi, vor einem ähnlichen dramatischen Schicksal. Ihm droht die Abschiebung in den Iran, nachdem sein Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde. Wir sprechen darüber mit Melanie Gärtner. Sie ist Filmemacherin, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm und eine der Erstunterzeichnerinnen eines offenen Briefes für Najafis Bleiberecht. Herzlich willkommen im Kompressor.
Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Frau Gärtner, Sie machen auf die prekäre Lage Jafar Najafis aufmerksam. Wie kam der Regisseur überhaupt nach Deutschland und warum genau hat er sich entschieden, nicht in den Iran zurückzukehren? Was muss er dort ganz konkret fürchten?
Ja, Jafar Najafi war auf Regiebesuch in Deutschland. Sein Dokumentarfilm Alone wurde in Frankfurt im Filmforum Höchst gezeigt mit Filmgespräch, so wie das sein soll. Und während seines Aufenthalts hier in Deutschland wurde in Teheran seine Wohnung polizeilich durchsucht und dabei wurde Filmmaterial konfisziert. Auf einer Festplatte, die Aufnahmen beinhaltete, die er bei den Frauenleben-Freiheit-Protesten gedreht hatte. Und diese zeigen eben wirklich brutale Polizeigewalt, was diese Aufnahmen gegenüber des Regimes eben ja sehr unangenehm macht. Und in Händen eines Filmemachers seines Formats muss man einfach damit rechnen, dass daraus ein Film entsteht, der eben international Sichtbarkeit erlangt.
Was für Filme macht denn Jafar Najafi bis heute? Also war er auch schon bisher eine Art Dorn im Auge des religiösen Regimes?
Bisher hat er Filme gemacht, die sich zwar sehr mit Frauen- und Kinderrechten auseinandersetzen und dafür eintreten. Er war bislang aber, ja, schwamm er so unter dem Radar, kann man vielleicht sagen. Seine Filme spielen oft im ländlichen Bereich mit Protagonisten, die aus dem provinziellen Setting die Eindrücke geben aus dieser Lebenswelt, die absolut durchdrungen sind von den patriarchalen Strukturen, die er quasi ja, kritisiert. Aber das war offensichtlich noch nicht wichtig genug, als dass er jetzt, dass er geschasst wurde. Das hat sich mit diesen neuen Aufnahmen aber geändert, die einfach eine andere Deutlichkeit und Präsenz nochmal haben. Für ihn war es so, dass er nicht damit gerechnet hat. Er war hier zum Regiebesuch, er war vorher ja auch international unterwegs und diese Hausdurchsuchung war eine absolute Zäsur und er wusste, wenn er jetzt zurückgeht, dann ja, droht ihm ein Schicksal, das schon viele andere Künstlerinnen und Künstler und Filmemacherinnen und Filmemacher erwischt hat. Also, dass er wirklich absolut im Visier der Behörden steht und mit allem rechnen muss. Ja, über Verhöre, Inhaftierung, Folter bis hin zur Todesstrafe ist ja alles drin. Das weiß man ja nie genau, was einem da droht. Die Beispiele seiner Kolleginnen und Kollegen sind nicht sehr mutmachend. Und so hat er sich entschieden, dass es nicht möglich ist, in den Iran zurückzukehren.
Nur jetzt ist Jafar Najafi derzeit ja in Darmstadt gestrandet und er blickt eben mit entsprechend großer Sorge in die Zukunft. Was fordern Sie als Unterzeichnerin und Unterzeichner des offenen Briefes konkret von den deutschen Behörden und welche Schritte sind als nächstes geplant, um diese drohende Abschiebung abzuwenden?
Wir waren in erster Linie sehr entsetzt, dass sein Asylantrag abgelehnt worden ist. Es liegt absolut auf der Hand, und dass er wirklich gefährdet ist, sobald er zurückkehrt. In der Ablehnung seines Asylantrags wurden all die Faktoren, die seinen Fall zu dem machen, was er ist, in keinster Weise berücksichtigt. Es wurde nicht seine internationale Sichtbarkeit berücksichtigt. Es wurde nicht die große Reichweite seiner Social-Media-Kanäle berücksichtigt. Er ist da sehr aktiv, auch mit kritischen Inhalten, hat ja an die 15.000 Follower, da ja, kann dann seine Botschaften schon nach außen senden. Und all das hat absolut kein Gehör gefunden, also wurde wirklich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und wir haben uns quasi als Berufsverband zusammen mit einigen anderen Institutionen wie dem Film- und Kinobüro Hessen, dem Filmhaus Frankfurt und weiteren hinter ihn gestellt und gesagt, das kann so nicht sein. Nein, es ist wirklich ein Fall, da wird das Leben und die Gesundheit wirklich bedroht, und das kann man nicht so stehen lassen. Dieser Fall braucht Öffentlichkeit, es muss gesehen werden, was da los ist, auch dass es sich hier wirklich bei all dem Gerede über Abschiebungen, Abschiebungen, Abschiebungen wirklich um einen Fall handelt, wo es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass eine Person Schutz bekommt.
Juristisch ist das allerletzte Wort ja noch nicht gesprochen, aber wie, Melanie Gärtner, könnte man denn Jafar Najafi an dieser Stelle unterstützen?
Ja, unterstützen kann man ihn, indem man zum Ersten den offenen Brief unterzeichnet. Der ist zu finden auf der Seite des Filmbüros Hessen, also www.film-hessen.de. Auf der Startseite direkt findet man den Link zum Formular. Es haben einige, ja, viele Menschen auch bereits unterzeichnet. Und zum anderen wäre die Möglichkeit, dass man ja die Gelegenheit nutzt und ja seine Anwesenheit in Deutschland nutzt, um seine Filme zu zeigen. Najafi hat keinen Aufführungsrecht im Iran. Seine Filme werden totgeschwiegen. Er darf sie nicht dem Publikum zeigen. Und es wäre einerseits für ihn gut und andererseits auch ein starkes Zeichen gegenüber dem Iran, dass sich zumindest hier Künstlerinnen und Künstler nicht mundtot machen lassen.
Sagt Melanie Gärtner. Sie ist selbst Filmemacherin und Mitglied der AG Doc. Und mit ihr haben wir gesprochen über die ungewisse Zukunft des iranischen Filmemachers Jafar Najafi. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schönen Tag für Sie.
Ihnen auch.
Sprechen wir über eine Netflix-Serie, die ein echter Burner ist, und zwar seit 5 Jahren. Da hören wir immer wieder viel über eine spezielle Amerikanerin in Paris. Es geht um Emily. Emily in Paris startete 2020. Lily Collins ist in der Hauptrolle zu sehen als Emily Cooper. Das ist eine Marketing-Expertin, die ihren beruflichen Schwerpunkt aus Chicago nach Paris verlegt hat. Dort erlebt Emily ja schon 4 Staffeln lang allerlei Culture Clash und natürlich auch L'Amour. Die 5. Staffel, die erscheint genau heute. Mittlerweile ist Emily allerdings nicht mehr in Paris. Wir hören mal ganz kurz rein, wo sie sich derzeit befindet.
It's my first day running the Rome office. And I still have to prepare for the meeting with your mother.
Okay, I'll take you. Just let me get dressed.
No, you stay in bed. I'll see you this afternoon.
How will you get there?
I'm Roman now. I take the bus.
You really sure about that?
Also, Emily ist jetzt Bürochefin in Rom. Sie fühlt sich römisch und sie hat offenbar da auch einen neuen Galan an ihrer Seite. Wieso diese Rom-Com-Serie zu so einem Phänomen geworden ist und sich so einer großen Fangemeinde erfreut, genau darüber spreche ich jetzt mit Jenny Zücker. Und darüber freue ich mich sehr. Da ist sie. Hallo, Jenny.
Hallo, hallo.
Ganz kurz nochmal, falls jemand diese Serie so überhaupt nicht kennt und auch diesen Hype so überhaupt nicht versteht, worum geht es bei Emily?
Ja, in erster Linie ist das tatsächlich eine Geschichte über aufeinanderprallende Kulturen und Lebensweisen und natürlich und Liebe. Also Emily übrigens ist die Schauspielerin Lily Collins, die Tochter von Phil Collins.
Ach,
ja, sieht man auch so ein bisschen im Gesicht. Emily ist so eine typische, bisschen harmoniesüchtige, fleißige junge Frau aus Chicago, die in die Dépendance einer Marketingfirma nach Paris eben geht und da erstmal ganz begeistert von der Stadt und von Old Europe ist und dem altmodischen Charme. Aber mit ihrem Arbeitseifer eckt sie überall an, vor allem bei ihrer Chefin Sylvie. Das ist so eine coole 60-jährige Grand Madame, die nie lacht und immer nur raucht und trinkt und einen jungen Liebhaber nach dem anderen flachlegt. Und Emilys Social-Media-Ideen sind genau das Gegenteil dieser europäischen Marketingstrategie. Und trotzdem hat sie dann aber Erfolg zum Erstaunen ihrer KollegInnen und lebt sich ein. Sie lernt dann auch eine Freundin kennen, Mindy, eine lebenslustige Amerikanerin, und lässt sich mit einem schönen Küchenchef und dessen Freundin auf eine typisch französische Ménage à trois ein. Also sie erlernt quasi das gesamte französische Savoir-vivre oder Repertoire, also alles natürlich in Designerklamotten und mit Haute-Cuisine und Haute-Boire garniert. Eine meiner Lieblingssprüche aus Emily ist, als sie sich da liebeskummerig mal mit Mindy zum Frühstück trifft und es gibt Wein, und Emily sagt, wie Wein, es ist noch nicht mal 10 Uhr, und Mindy sagt, it's breakfast wine. Also diese Serie ist wirklich ein ganz charmant geschriebener und sehr schneller, sehr lebendiger Mix aus kultureller Beobachtung, aus Mode und Klischees natürlich und Stereotypen, aber auch viel Humor. Erdacht übrigens von Darren Star, das ist der Sex and the City Erfinder.
Lustig, ich glaube, du bist die Erste, die ich treffe, die doch auch sehr viel Gutes an dieser Serie sieht. Was ist denn jetzt in dieser neuen Staffel los? Die beginnt ja in Rom. Hat sich der Ton da geändert?
Ja, ein bisschen. Das wird erstmal ein bisschen ruhiger. Emily hat nach wie vor Probleme mit der kulturellen Übertragung. Wir können ja noch mal kurz reinhören. Mhm.
Well, that went well.
Nope, it didn't.
She said, see. I mean, sure, it wasn't an idea for Paris. But
when Italians say yes, they don't always mean it. They value politeness, they don't want to offend, so they say yes, even if they don't agree.
Ah, like how the French always start everything with a no.
No, we don't. Well, at least answering no give you the option of later saying yes. If you start with yes, then you're stuck.
Ja, genau, da kommen also die Agentur gerade von so einem Geschäftstreffen. Es geht darum, was gemeint ist, wenn ein Franzose oder Italiener ja oder nein sagen. Emily hat sich dann auch noch einen attraktiven italienischen Designer da angelacht und will seine Firma vermarkten. Das finde ich sogar eine ganz interessante Drehbuchidee oder Problem. Das Kaff, in dem dieser Designer arbeitet, das nutzt Emily dann für ein Marketing-Event und er wird auch ein Erfolg, aber dann bricht das Dörfchen quasi zusammen, weil so viele Influencer da hinkommen. Und dann erlebt Emily die dunkle Seite von Social Media mit diesen ganzen permanent Posten und so. Es ist jetzt keine nachhaltige Medienkritik, aber immerhin, diese Serie, die sich ja an junge Leute und an Menschen in CVs oder unserem Alter richtet, die zeigt schon, dass sie die Diskussion um Social-Media-Problematiken schon mitbekommt. Und es geht auch ein bisschen um Nachhaltigkeit und um politische Korrektheit. Und Emily geht dann aber auch nach Paris zurück nach ein paar Folgen und dann wird es auch wieder ein bisschen schneller.
Und der Serie wurde ja wenigstens zu Anfang oft der Vorwurf gemacht, zu viele Stereotypen zu reproduzieren. Mhm. Da ging es in erster Linie um kulturelle und nationale Klischees. Kommt denn diese Kritik jetzt nicht mehr?
Ich glaube ja nach wie vor, dass es mit den Vorwürfen eigentlich eine Werbeidee war, um diese Serie durch einen Konflikt ins Gespräch zu bringen. Hat auch geklappt. Ne? Mhm. In der Serie kriegen tatsächlich alle ihr Fett weg, finde ich. Die Franzosen werden genauso liebevoll da klischiert wie alle anderen Menschen. Die Amis, die Deutschen. In der neuen Staffel gibt es irgendwann einen ganz kurzen Seitenhieb auf einen angeblichen deutschen DJ, der heißt The Endomorph from Düsseldorf, also so ein quadratischer Typ. Das ist schon eine sehr menschenfreundliche Art, in der die Serie aber eben erzählt, dass es Culture Clash, auch Gender Clash oder Class Clash, und natürlich muss man davon auch nicht vergessen, freuen sich die Tourismusbranche und die Designerklamottenbranche genauso über so eine Serie. Wie bei solchen Formaten übrig gibt es auch längst Seiten, auf denen man sich dann ihre Outfits nachkaufen kann und Kosmetiklinien, die sich auf sie beziehen. Das ist eben neben diesen unterhaltsamen, wie ich finde, unterhaltsamen Geschichten natürlich auch ein Verkaufsvehikel mit ganz vielen Marketing-Nebeneffekten.
Jetzt haben sich aber diese Rom-Com-Geschichten ja doch irgendwann meistens auserzählt. Wie ist das in diesem Fall?
Ja, dann muss ich auch schon sagen, auch als Fan, das krankt natürlich auch ein bisschen daran, dass man nicht ewig die gleichen Witze über Vorurteile hören möchte. Was für mich aber immer noch gut funktioniert, und das gebe ich auch zu, ist der Eskapismus. Also auch wenn ich weiß, wie unrealistisch das Setting ist mit diesem Partyhopping in Designerklamotten, ne? Also diese Dialoge zwischendurch, so interessant sie manchmal auch sind, die dienen eigentlich nur dazu, von einer Veranstaltung im neuen Outfit zum nächsten zu kommen. Aber ich muss sagen, ich freue mich trotzdem, junge und vor allem auch Menschen in meinem Alter in schicken Klamotten zu sehen. Und diese oberflächlichen, aber immerhin behandelten echten Themen oder Probleme, die stehen ja schon für aktuelle Diskurse. Aber ich glaube auch, dass das nicht mehr ewig geht. Es läuft so langsam aus. Ist aber noch unterhaltsam. Und ich habe auch oft den Begriff Guilty Pleasure in dem Zusammenhang gehört. Das hast du ja auch gerade so ein bisschen gesagt. Mhm. Für mich ist das nicht guilty. Also man muss sich nicht dafür schämen, das unterhaltsam zu finden. Das hat auch ein wahnsinniges Tempo.
Okay, du freust dich über diese neue Staffel. Aber können Menschen, die bisher überhaupt keine Notiz von Emily genommen haben, da noch reinkommen?
Also ich ehrlich gesagt würde ich das nicht empfehlen. Es gibt so formal schon eine horizontale Erzählung, also es geht immer weiter über die ganze Staffel und es gibt auch Geschichten, die innerhalb einer Folge abgeschlossen sind. Man sollte aber schon mit der ersten anfangen und es sind auch nur ganz, ganz kurze halbstündige Folgen. Also wie gesagt, das ist nicht flach, das ist nur albern. Das beides darf man nicht verwechseln und albern darf man ja ruhig mal sein. Und falls man mal eine Entspannungsminute hat und sich nicht mit der aktuellen Weltlage beschäftigen will, kann man ja ruhig mal mit der ersten Staffel anfangen. anfangen. Das würde ich schon empfehlen.
Sagt Jenny Zöker. Emily ist jetzt also nicht mehr nur in Paris, sondern vor allem diesmal in Rom. Die neue Staffel, die sechste Staffel um eine Amerikanerin in der Welt, läuft ab sofort bei Netflix. Besten Dank dir, Jenny.
Gerne.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Die Oscarverleihung wird ab 2029 allein auf YouTube gezeigt. Das gab die US-Filmakademie in Los Angeles bekannt. Danach bekommt die Videoplattform für 5 Jahre die weltweiten Streaming-Rechte. Bis 2028 soll der US-Fernsehsender ABC wie bisher die Zeremonie übertragen. Dann werden die Filmpreise zum 100. Mal vergeben. YouTube-Geschäftsführer Mohan sagte, die Partnerschaft mit der Akademie werde eine neue Generation von Kreativen und Filmfans inspirieren. Die Oscar-Vergabe war erstmals 1953 im Fernsehen übertragen worden. In dem Jahr schauten fast 20 Millionen Menschen zu. Die US-Regierung nutzt Kinderbuchfiguren für ihre Politik mit unerlaubten Kopien. So hat laut der deutschen Presseagentur etwa Verteidigungsminister Pete Hegseth ohne Genehmigung ein Bild gepostet, das die Schildkröte Franklin in einem Militärhubschrauber zeigt. Dabei schießt die Figur der kanadischen Autorin Paulette Bourgeois auf ein Boot mit mutmaßlichen Drogenschmugglern. Ihr Verlag reagierte empört. Franklin habe Generationen von Kindern inspiriert und stehe für Freundlichkeit, Empathie und Inklusivität. Man verurteile jede herabwürdigende und gewalttätige Verwendung. Eine weitere beliebte Kinderfigur ist der Weihnachtsmuffel Grinch. Auch die wird instrumentalisiert. So stiehlt der Grinch in einem Regierungsmeme nicht Weihnachten, sondern als Migrant die Gesundheitsversorgung der US-Amerikaner. Die Veröffentlichung von Rob Reiners letztem Film wird verschoben. Das kündigte der US-Vertrieb von Spinal Tap at Stonehenge, The Final Final, nach dem Tod des Filmemachers und seiner Frau Michelle an. Ursprünglich war die Veröffentlichung für 2026 geplant. Nun wolle man mit den engsten Vertrauten das weitere Vorgehen beschließen, so die Firma. Der Film ist eine Fortsetzung von Rob Reiners Regiedebüt This is Spinal Tap, eine Mockumentary über die Wiedervereinigung einer fiktionalen Rockband. Der Nachfolgefilm wurde bereits in England gedreht. Er besteht aus Live-Konzertmitschnitten von der Band Spinal Tap, die in der Nähe des antiken Monuments Stonehenge in Großbritannien auftritt. Rob und Michelle Rayner wurden am Sonntag in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Ihr Sohn Nick Rayner wurde wegen Mordes angeklagt. Der britische Modedesigner Anthony Price ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren, wie die BBC meldete. Price entwarf Looks unter anderem für David Bowie, Roxy Music, Lou Reed und auch für Queen Camilla. Für die Band Duran Duran kreierte er Pastellanzüge, die im Musikvideo Rio zu sehen sind. Die Band beschrieb ihn in ihrem Gedenken als Visionär und als freundlichen, intelligenten und scharfsinnigen Freund. Price hatte 1979 sein eigenes Label gegründet und einen Stil etabliert, der Herren- und Damenmode verbindet und körperbetonte Looks formt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Tech Brotopia, so heißt der Podcast meiner Kollegen Hartwig Fenz und Philipp Schnee. Die beiden haben ihn schon Ende Juli hier im Deutschlandfunk Kultur bzw. Deutschland Radiohaus veröffentlicht und wir hören noch mal ganz kurz rein.
We're the most aggressive set of characters.
Es geht um die Zerstörung von allem, ständige Disruption.
I'm not just MAGA. I'm dark. Gothic MAGA.
2025. Aus Nerds sind Tech Bros geworden. Und ihre techno-futuristischen Visionen gehen Hand in Hand mit dem autoritären Staat. In der VIP-Lounge stehen sie: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk.
The greatest capitalist in the history of the United States of America!
Was für ein Ton. Fast 1 Million Mal wurde dieser Podcast Tech Brotopia inzwischen abgerufen und es ist Zeit für ein Update. Was genau ist passiert im letzten halben Jahr, seitdem dieser Podcast in die Welt kam? Genau das bespreche ich jetzt mit Hartwig Fenz und mit Philipp Schnee. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo.
Hallo. Hallo Gisa.
Ja, kurz nochmal zur Einführung für alle, die diesen Podcast noch nicht gehört haben. Euer Ansatz war ja, das Denken, die Ideologie und das Weltbild dieser Tech-Oligarchen genauer zu erklären. Wie und warum habt ihr das gemacht?
Na, es klang ja gerade schon an, dieses Bild, das man hatte Anfang 2025, Amtseinführung Donald Trump, da war Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, die waren alle da, alle Silicon Valley-Größen waren in Washington, die Tech-Pros jetzt auch so Teil der politischen Macht, das war das Bild, das war die Botschaft und viele journalistische Annäherungen an Elon Musk und auch Peter Thiel, Mark Zuckerberg, die versuchten eben diese Tech-Oligarchen ja vor allem so über ihre Persönlichkeiten zu begreifen, über ihr Aufwachs und so weiter an sie ranzukommen und das wollten wir eben dezidiert nicht. Sondern wir wollten versuchen, das Denken, die Ideologieversatzstücke, die da so im Silicon Valley herumschwirren, die zu erklären. Das Mindset, wie das Douglas Rushkoff, ein ganz wichtiger Medientheoretiker, genannt hat. Und das ist keine einheitliche Ideologie, sondern es ist ein komisches Gebräu, muss man sagen. Also so aus ein bisschen Science Fiction, aus sehr viel Überlegenheitsdenken, aus Technologieüberhöhung und Technologie auch ja, totaler Hingabe an die Technologie und natürlich auch aus knallharten ökonomischen Interessen. Und ja, eben dieses Mindset wollten wir erklären. Da glaubt jetzt nicht jeder das Gleiche, es hat nicht jeder dieselben Ziele, aber sie vereint doch dann irgendwie so ein bisschen, es geht dann doch um mehr Macht für die Tech-Oligarchen, ne? Und wichtig ist vielleicht auch mal zu sagen, diese Ideologie, wenn man sie so nennen kann, das ist die speist sich nicht vor allem aus Büchern und aus irgendwelchen Texten, sondern aus irgendwelchen Memes, aus Chatnachrichten, aus Games, aus irgendwelchen Science-Fiction-Bildern, Büchern. Also das hat auch eine sehr starke popkulturelle Komponente. Und das wollen wir eben in diesem Podcast erzählen.
Jetzt überschlagen sich ja die Ereignisse in den vergangenen Monaten. Man kommt wirklich nur noch mit Mühe überhaupt hinterher. Was passiert im letzten halben Jahr, wenn wir uns diese Szene anschauen?
Na, ich fange mal vielleicht so mit ein bisschen Tratsch und Gossip aus der Tech-Pro-Welt an. Marc Andreessen, der ist in Deutschland ein bisschen weniger bekannt, ist aber total wichtig, hat auch im Podcast eine wichtige Rolle gespielt. Andreessen, das war der Entwickler des Netscape Navigator, also eines der ersten Browsers, die man vielleicht noch kennt, wer in den 90er Jahren schon im Internet war. Und der ist inzwischen einer der mächtigsten Investoren im Silicon Valley und aber auch einer der größten Netzwerke und Ideologen. Der hat unter anderem, das kommt auch im Podcast vor, das techno-optimistische Manifest geschrieben. Und Andreessen gehört eindeutig zu den KI, zu den künstlichen Intelligenzverfechtern. Er hat sich zuletzt über den Papst mokiert, weil der gesagt hat, man müsste da auch ein bisschen auf ethische Regeln und so weiter achten. Und dieser Andreessen, der ist auch eine unglaubliche Plautertasche. Also der sieht man in unglaublich vielen Podcasts und der redet in fast so schnell, noch viel schneller als ich. Also man kann ihm kaum folgen. Man muss das immer runter dimmen, wenn man ihn hören möchte. Und zuletzt hat er im Podcast von seiner eigenen Investmentfirma gesagt, das fand ich ganz interessant, naja, künstliche Intelligenz, die wird wahrscheinlich irgendwann mal alle Jobs abschaffen, aber der letzte Job, der übrig bleiben wird, das sind die Investoren, also die Risikoinvestoren, so wie er, denn investieren, das sei Kunst, nicht Wissenschaft. Mhm. Alles kann die KI nur nicht investieren, also das ist schon mal ein relativ gesundes Selbstbild, das er da so hat. Und der zweite Tipp von ihm, das fand ich auch ganz interessant, der zuletzt sozusagen geäußert wurde in einem Podcast, das war mehr Elon Musk wagen. Er empfiehlt nämlich Gründern der Tech-Szene einen umfassenden Personenkult zu etablieren. Also so wie Elon Musk das gemacht hätte, Personenkult, hätte er total wichtig. Und ich finde da aus diesen beiden kleinen Punkten, da scheint schon so ein bisschen so dieses elitäre Selbstverständnis der Tech-Pros auf, so dieses der Genies und der Retter der Menschheit.
Mhm. Apropos Elon Musk, Doge und Elon Musk, die standen ja auch doch ganz am Anfang eures Podcasts. Inzwischen hat sich ja Trump mit Musk spektakulär zerstritten. Eine eigene Partei hat Musk gegründet. Und jetzt hören wir inzwischen nicht mehr täglich, sondern sagen vielleicht so im Zwei-Wochen-Turnus von ihm. Wie ging eigentlich sein Weg weiter?
Ja, er ist ja, also das Tischtuch mit Donald Trump ist immer noch nicht wieder zusammengewachsen. Aber das sind alles. Es gibt Annäherungen, es gibt wahrscheinlich irgendwie Kontakte, aber das ist auch eigentlich relativ egal. Die Situation kann sich sowieso jederzeit wieder ändern. Trump spielt ja mit den Tech-Oligarchen wie mit allen anderen. Er erpresst sie nach Gutdünken, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen, hält sie als Günstlinge, wie auch immer. Aber bei Musk zum Beispiel hat sich der Fokus wieder auf seine Firmen verlegt. Er hatte gerade bei Tesla die Hauptversammlung und da standen eben nicht die Autos im Fokus, sondern die Roboter, nämlich der Roboter Optimus. Das ist sein humanoider Roboter. Und da, von dem sagt er, das sei halt das größte Projekt aller, größte Produkt aller Zeiten. Das sei größer als Smartphones. Das würde demnächst in jedem Haushalt, hätte jeder einen Optimus stehen. die liefen in seinem Entwicklungszentrum sowieso schon jetzt die ganze Zeit durch die Gegend, würden selber zu ihrer Ladesäule gehen, wenn es sein muss. Er hat auch vom Hirn-Upload gesprochen, auch so ein Topos von Tech-Visionen, dass du dein Hirn irgendwann auf deine Festplatte laden kannst und nicht mehr sterben musst. Und das soll eben in den Optimus-Roboter geladen werden. Da hast du also eine ganz andere, viel plastischere menschliche Form von einem Cyborg. Was er politisch macht, die Partei ist gestorben, klar, er ist bei DOGE, also bei seinem Regierungseffizienz-Department, ausgestiegen, schon im Mai. DOGE soll angeblich auch abgeschafft worden sein. DOGE hat seine Schuldigkeit getan, verbrannte Erde hinterlassen, Entwicklungsagentur ist zerschlagen worden. Jetzt ist DOGE angeblich zu Ende, ist geschlossen, aber es geht wohl, wie Wired gerade recherchiert hat, doch weiter im Hintergrund. Bloß weiß die Regierung da nichts von. Es ist alles sehr, sehr unübersichtlich.
Okay.
Ja, Musk ist weiter der größte Troll der ganzen Welt und natürlich auch trotzdem eng mit dem Staat, mit den Verträgen mit SpaceX, mit dem Staat massiv verbunden.
Einer der Tech-Bros, die ja hierzulande aufgrund seiner deutschen Abstammung immer wieder sehr im Zentrum steht, das ist Peter Thiel. In eurem Podcast habt ihr den so ein bisschen ausgespart. Jetzt aber auch nochmal mit Blick auf das vergangene halbe Jahr. Wie ist er da in Erscheinung getreten?
Ja, also Peter Thiel, den hatten wir ausgespart, weil es gibt ja einen extra Deutschlandfunk-Podcast, die Peter Thiel-Story.
Super,
wo er
erfolgreich auch, ne?
Genau, sehr erfolgreich war, wo er so lange im Zentrum stand. Deshalb haben wir ihn weniger im Blickpunkt genommen. Mhm. Bei Thiel ist ganz interessant, zuletzt hat er seine Anteile am Chiphersteller Nvidia verkauft. Nvidia ist sozusagen ein Hauptprofiteur auch von diesem ganzen KI-Hype. Also da scheint es leichte Zweifel am KI-Hype zu geben bei Peter Thiel. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Noch mehr stand er jetzt aber im Fokus, weil er 4 exklusive Vorlesungen über den Antichrist gehalten hat.
Bitte?
Also da gab es Aufnahmen und Aufzeichnungen waren da verboten, aber es gab immerhin die britische Zeitung Guardian, konnte da sozusagen Leak aus diesen Vorlesungen veröffentlichen.
Warum begeistert sich so ein Tech-Bro auf einmal für den Antichristen?
Ja, das ist eine gute Frage. Bei Thiel ist er schon länger bekannt, dass er auch religiös ist, wie er immer wieder betont. Er scheint auch eine gewisse Obsession auch schon länger mit dem Antichristen zu haben, die ja so eine Figur ist aus der Bibel, die immer im Zusammenhang mit Armageddon, mit dem Endkampf, mit dem Weltuntergang vorkommt. Also eine Figur, die, wenn man das jetzt ganz knapp zusammenfassen will, halt irgendwie alles Böse will, aber eigentlich vorgibt, für Frieden und Sicherheit zu sein. So ein bisschen so ein Cheater, so ein Täuscher, dem man nicht trauen kann, die aber dann erlaubt, sozusagen mit allen Mitteln zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist sozusagen das Wichtige dabei. Thiel glaubt, der Antichrist sei schon unter uns. In der Vorlesung soll er gesagt haben, Forces of Evil, so beschreibt er ihn. Und Thiel hat dann auch schon immer wieder Leute oder verschiedene Sachen damit in Verbindung gebracht. Er sagte, Greta Thunberg könnte irgendwie irgendwas damit zu tun haben oder vielleicht eine UN-gleiche Weltregierung wäre vielleicht sowas wie der Antichrist, könnte das sein. Oder irgendjemand, der die technische Entwicklung aufhalten will. Andere würden sagen, die vielleicht die Big-Tech-Firmen so ein bisschen regulieren wollen. Also all das könnte irgendwie der Antichrist sein. Vielleicht kleine Nebenstory. Er hat auch gesagt, Mark Andreessen sei nicht der Antichrist, aha, denn der Antichrist sei populär. Subtext, Andreessen ist es nicht. Gesagt, also so ein,
das Greta Thunberg, der
Antichrist. Das,
genau.
Sagt der Philipp gerade.
Genau, also das irgendwie, das scheint ihn sehr zu beschäftigen. Und das Interessante bei diesem Antichrist-Narrativ ist halt natürlich, dass man da so alles reinpacken kann und dann den Schluss ziehen kann, dass man in so einem gerechten und existenziellen Kampf steht, der alles erlaubt, weil ja der Antichrist so ein Cheater und das absolut Böse ist. Also ein Narrativ, das extrem aufgeladen ist, bis hin zu Gewalt. Und das Interessante finde ich auch, dass man, glaube ich, mit diesem Narrativ so einiges überbrücken kann in der amerikanischen Rechten. Ne? Da kann man so verschwörungsaffine Leute mitkriegen, da kann man die religiöse Rechte kriegen, bei denen es so wie schon Jahrzehnte sozusagen dieses Narrativ des Antichristen eine relativ große Rolle spielt, aber halt auch so die Tech-Right kann man kriegen, so dieses ganze Umfeld um den US-Vizepräsidenten J.D. Vance kann man damit irgendwie so kriegen. Ich glaube aber auch nicht, dass bei Thiel sozusagen es nur eine Obsession ist mit diesem Antichristen, sondern vielleicht auch eine Strategie, also eine so Politik mit theologischen Begriffen zu machen. Und was ich ganz interessant fand, dass halt neben den Tech-Bros sprechen so manche US-Journalisten inzwischen auch von den Theo-Bros, also ich spreche es mal deutsch aus, den Theo-Bros, den theologischen Brüder, also dass es da so ein Zusammenwachsen von Tech-Bros und Theo-Bros gibt.
Interessant. Sie hören den Kompressor im Deutschlandfunk Kultur und nach wie vor bei mir im Studio sind meine Kollegen Philipp Schnee und Hartwig Fenz, die federführend den sehr erfolgreichen Podcast Tech Brotopia entwickelt und recherchiert haben. Im Sommer kam der Podcast bereits raus und wir sprechen gerade über das, was sich in diesem Kosmos seitdem getan hat. Wovon ja viel gesprochen wird, wenn es um diesen ganzen Komplex geht, dann ist das die Verbindung, also beziehungsweise Militär einerseits und natürlich KI. Fangen wir mal mit dem Thema Militär an. Da hören wir mal einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt, eine Szene aus eurem Podcast. I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engine. Uff, Hartwig, was hat dieser Ton mit dem Silicon Valley bzw. mit dem Militär zu tun?
Ja, das ist der letzte Ton von Techbrotopia überhaupt. Das ist ein aus einem Clip von American Dynamism. Das ist ein Fonds von der Investmentfirma von Marc Andreessen. Wir haben ihn gerade schon gehört, ein Chefideologe mit America First Agenda, der die amerikanische Vorherrschaft und den Sieg im globalen Kampf mit China anstrebt. Es gab gerade einen Retweet von ihm, er hat einen Aufruf des Pentagon retweetet, Kriegsministerium, die eben Datenanalysten, KI-Ingenieure und so weiter rekrutieren will gerade und hat dazu geschrieben, es sei Zeit, globale Dominanz zu errichten. So, das ist so ein Typ. Und die andere große Rüstungsfirma, die ja viel bekannter eigentlich ist hierzulande auch, ist die Datenanalyse-Software Firma Palantir, bekannt auch, weil die deutsche Polizei zum Beispiel diese Technologie einsetzt. Palantir ist sehr viel Thema in den Medien. Die Technologie eignet sich auch sehr gut, um zum Beispiel auch Visuelles zu zeigen. Das ist so eine Aura von Spezialoperationen, Geheimdienst und so weiter. Und sie sind auf der anderen Seite sehr geheimnisvoll. Es gibt ständig Debatten um sie. Deutsche und andere Nationen um ihre staatliche Souveränität. Und vor allen Dingen ist Alex Karp, der CEO, eine der schillerndsten Figuren des Silicon Valley, ein Freak, eine exzentrische Figur und immer wieder in den Medien mit irgendwelchen freaking Aussagen.
Man muss natürlich mal wirklich hoffen, dass ihr ganz bald die nächste Staffel dieses Podcasts an den Start bringt, weil wir hier wirklich nur so ganz punktuell die Möglichkeit haben, all diese hochinteressanten Themen zu streifen. Aber wenn wir doch nochmal ganz kurz auf das Thema KI kommen, da gibt es ja unter diesen Tech-Konzernen gerade ein sagenhaftes Wettrüsten. Die KI wird immer intelligenter, immer mächtiger. Wir alle benutzen, ja, oder fast alle benutzen inzwischen Chatbots wie ChatGPT. Aber wie ist eigentlich der Stand, was die Tech-Ideologien und der politische Rechtsschwenk angeht?
Also bei KI, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, geht es gerade ums ganz Fundamentale, nämlich um die Auslöschung der Menschheit. Es geht um Superintelligenz, ist das, was OpenAI oder Meta anstreben. Und die Angst ist, dass diese Technologie so mächtig wird, übermenschlich heißt, ist ja schon bei Superintelligence im Namen, dass sie die globale Macht übernimmt und im Prinzip dann den Menschen auch gefährlich werden kann in seiner Existenz. Ein sehr wichtiger Typ ist gerade Steve Bannon. Und das ist komisch, weil der MAGA-Anführer ja ist, vom Fußvolk, den Leuten mit den Mistgabeln und ist aber ein totaler KI-Obsessiver, Besessener, nämlich davon, dass die KI die Welt ruinieren will. Und deswegen mobilisiert er die Massen gegen die Tech-Bros. Das ist eine Geschichte, die insgesamt und unterm Strich vielleicht auch stellvertretend ist für das, was jetzt Ende des Jahres passiert. Also Bannon versucht mit Kraft seiner sehr krassen medialen Power, das Thema KI und Weltuntergang massiv in den Wahlkampf Richtung Midterms reinzubringen.
Ich muss noch mal ganz bescheiden fragen, ich habe ja gerade schon angekündigt, dass ihr wahrscheinlich doch auch weiter an diesen Themen arbeitet. Gibt es schon eine neue Staffel, die da anzukündigen wäre?
Ja, es ist was in der Mache.
Ah. Artig Fens und Philipp Schnee sind die Head-Autoren des zu Recht sehr erfolgreichen Podcasts Tech Brotopia aus dem Hause Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank für dieses kleine Update, das dann ja eben auch hoffentlich bald in eine neue Staffel mündet. Ganz vielen Dank für euren Besuch hier im Kompressor. Merci.
Danke dir.